Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Die Schwestern. Sie versprechen die Lust. Sie bringen den Tod. Vom Aufstieg und Fall der Bocchiantis. Von Irene. Die Frau, die am 17. Januar 1964 auf der Polizeiwache von San Francisco de Rincon aussagt, hat Ungeheuerliches zu berichten. Im Alter von 13 Jahren sei sie entführt und zur Prostitution gezwungen worden. Zuletzt habe man sie mit zahlreichen Leidensgenossinnen auf einer abgelegenen Ranch eingepfercht. Allein in der Vorwoche seien drei von ihnen verendet. Ihre Leichen lägen an verschiedenen Ecken jenes Hofes verscharrt, von dem die Beamten die Frauen 4 Tage zuvor befreit haben. Insgesamt 18 Mädchen und junge Frauen geben in den kommenden Tagen zu Protokoll, was sich zwischen dem 5. und dem 13. Januar 1964 auf der Ranch San Angel im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato zugetragen hat. Die Geschehnisse auf dem verwahrlosten Baugelände waren jedoch nur das letzte Kapitel eines jahrelangen Martyriums. Gerichtsakten, die das Justizministerium des Bundesstaats 2019 freigab, dokumentieren minutiös, welche Spuren die Gefangenschaft an den Frauen hinterlassen hat. Kreisrunde Narbe von 7 mm Projektil im rechten Oberkörper, Narbe von Platzwunde an rechtem Ellbogen, Prellungen an beiden Oberschenkeln. Vitaminmangel und Narbe an der rechten Schläfe, Blutarmut. Eine Geschädigte ist in derart schlechtem Zustand, dass ihr eine Aussage nicht zugemutet werden kann. Eine weitere kommt mit hohem Fieber ins Hospital. Den Namen ihrer Peinigerinnen wird bald ganz Mexiko kennen. Las Bocchiantis. Der Bundesstaat Guanajuato, das geografische Zentrum Mexikos, eine weite Hochebene, unterbrochen von vulkanischen Gebirgsketten, deren Silberminen einst Neuspanien zu unermesslichem Reichtum verhalfen. Anfang der 1950er Jahre macht in der Großstadt León ein neues Bordell von sich reden, das La Barca de Oro. Bietet zu fortgeschrittener Stunde ein Programm, wie es die erzkatholische Stadt noch nie gesehen hat. Im bunten Scheinwerferlicht führt ein Paar anzügliche Tänze auf, begleitet von den Klängen einer Hi-Fi-Anlage auf der Höhe der Zeit. Es sind die Bosse der Ledermanufakturen von León, die sich hier zwischen großen goldgerahmten Spiegeln den Feierabend versüßen. An einer Bar aus Zedernholz stoßen sie mit den Frauen an, für die das Barca de Oro so berühmt ist. Die Dirnen trippeln in Stöckelschuhen durchs Vestibül, angetan mit Goldschmuck und eleganten japanischen Kleidern. Wer will, kann sich mit ihnen in eines der 14 Gemächer zurückziehen, in denen edle Möbel und Betten mit weichen Plüschdecken für den nötigen Komfort sorgen. Unter den Gästen sind auch hohe Polizeibeamte. Sowie ein Lokalreporter, der mit reißerischen Berichten den Ruf des Etablissements weiter mehrt. Nur wenn der Bürgermeister seine Aufwartung macht, bleibt das Barca de Oro für den Publikumsverkehr geschlossen. Niemand aber verleiht dem Bordell so viel Glamour wie die Hausherrin selbst. Die Frau mit der charakteristischen blonden Haarsträhne gewandelt sich in teure Pelzmäntel, hat ein Faible für kostbare Juwelen und trägt ihre Finger- und Fußnägel in rosa Perlmutttönen lackiert. Mit ihrem Ford F100 Pickup neuester Bauart braust sie durch die Straßen der Stadt. Jedes Jahr spendet sie dem Pastor von León 3000 Pesos für die Prozession der wunderbaren Mutter. Sie ist eine Frau mit vielen Namen. Manuela González, Maria de Jesús. Ihr berühmtester aber ist La Bocchiantis. Die exzentrische Zuhälterin von León war eine von 4 Schwestern, die es erst zu regionaler Berühmtheit und dann zu nationaler Schande bringen sollten. gesegnet mit der Gabe, einflussreiche Amtsträger und düstere Halbweltfiguren gleichermaßen in ihren Bann zu schlagen, errichteten sie ein Bordellimperium, wie es Mexiko noch nie gesehen hatte. Zwei der Schwestern kam dabei eine besondere Rolle zu, Delfina, der Ältesten wegen ihrer maßlosen Brutalität, und Manuela, der Jüngsten wegen ihrer Schleue. Im verschlafenen Atotonequillo, in dem Manuela González am 1. Januar 1922 zur Welt kommt, wird man sich später noch lange die Geschichte erzählen, wie ihr Vater, der trunksüchtige Nachtwächter, eines Tages ihre Schwester Carmen an den Haaren durchs Dorf zerrte und eigenhändig im örtlichen Gefängnis einbuchtete. Sie hatte mit einem Burschen aus der Nachbarschaft angebandelt. Und wie der streitbare Nachtwächter kurz darauf mit seiner Familie den Ort Hals über Kopf verließ, weil er einen Bürger von Atotonequillo erschossen hatte. Das ungebührliche Mädchen, so heißt es, habe danach noch monatelang im Zuchthaus gesessen, vergessen von Familie und Behörden. Manuela, die Jüngste, besucht am neuen Wohnort die Grundschule. Ihre Schullaufbahn endet allerdings schon in der dritten Klasse. Dem Vater missfällt, dass künftig Jungen und Mädchen gemeinsam die Schulbank drücken sollen. Die Mutter, oft genug Leidtragende der väterlichen Raserei, findet Zuflucht im Glauben. Täglich betet sie zum Gnadenbild des Jesuskindes von Atocha über dem Hausaltar sowie zu allen Heiligen. 12 Kinder hat sie ihrem Mann geschenkt. Durchgekommen sind nur diese 4, Manuela, Carmen, Luisa sowie die erstgeborene Delfina, 12 Jahre älter als Manuela. Einen Ausweg aus der heimischen Beengtheit finden die Schwestern allerdings nicht im Glauben, sondern im Laster. Es ist die zweitgeborene, Carmen, die 1938 als erste der 4 Geschwister ihre eigene Bar aufmacht, eine üble Spelunke. Mehr Aufsehen erregt allerdings das Lokal, das Delfina, die Älteste, wenig später in San Francisco del Rincón eröffnet. Dort tragen die Serviermädchen Kleider mit tiefem Ausschnitt und aufreizende Strümpfe, die Lippen sind kaminrot geschminkt und die Augen mit schwarzer Tusche unterlegt. In Hinterzimmern gewähren sie Gefälligkeiten. Ab 1941 machen sie gemeinsame Sache, die 3 ältesten Töchter des Nachtwächters, nunmehr der Beklemmung des Elternhauses und den väterlichen Erniedrigungen entkommen. Ihr erstes gemeinsames Bordell nennen sie El Guadalajara de Noche, nachts in Guadalajara. So will der Name verheißen, da scheint alles möglich. Das Konzept, vorn Trinkhölle, hinten Separés, in denen der Akt auf Bastmatten auf dem Boden vollzogen wird. Delfina, die Älteste, macht die Chefin, Luisa steht an der Kasse und Carmen vermerkt in einem dicken Kontobuch die Schulden der Prostituierten. Die Leibeigene müssen die alle Einkäufe bei ihren Zuhälterinnen tätigen. Manche fertigen bis zu 25 Männer pro Tag ab. Auch das wird sich später den Akten entnehmen lassen. An genanntem Ort zwang man sie, mit verschiedenen Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Die Frauen nahmen ihnen all ihre Einnahmen ab, schlossen sie anschließend in ein Zimmer ein. Wer sich den Männern verweigerte, erhielt kein Wasser. Pupillas nennen die Schwestern ihre Huren. Ein Ausdruck, der im Spanischen mit Prostituierte übersetzt werden kann, aber auch mit Münde. Bei den Geschwistern González zerfließen die Bedeutungsgrenzen. So gut läuft der Laden, dass Delfina 1943 auch noch eine Filiale in der Nachbarprovinz eröffnet. Die Geschäftsleitung im Guadalajara de Noche überlässt sie derweil 2 altgedienten Huren, denen sie vollkommen vertraut. Die Mündel nennen sie bald die Henkerinnen. Luisa hat ihre Liebe zu Gott entdeckt. Seit sie den Job im Bordell an den Nagel gehängt hat, besucht sie jeden Tag die Messe, zieht von Schwesternschaft zu Gebetskreis. Auch Carmen, die Geldeintreiberin, verlässt das Guadalajara de Noche, allerdings unfreiwillig, sie stirbt an Krebs. Dafür ist Manuela zurück. Die jüngste der Geschwister González hat schon zweimal geheiratet, ist mit ihrem letzten Gatten jahrelang durch den Norden Mexikos getingelt. 1949, da ist auch diese Ehe gescheitert, taucht sie in der Großstadt León auf. Von hier sind es nur wenige Kilometer zu den Bordellen ihrer Schwester Delfina. Aber Manuela denkt gar nicht daran, in die Dienste der Ältesten zu treten. Sie hat Geld gespart, will ihre eigenen Etablissements. Schick soll es sein, viel vornehmer als die Provinzschuppen ihrer Schwester. Fehlt nur noch die Genehmigung. Wie Manuela dem Bürgermeister von León das nötige Dokument entlockt, ist auf einer Tonaufnahme zu hören, die Jahre später im Gefängnis entstand. Er meinte, ich möchte, dass Sie mich auf Ihr Zimmer einladen, erzählt sie dort mit heiserer Raucherstimme. Mir wurden die Ohren ganz rot und ich bekam Gänsehaut im ganzen Körper. Ich dachte, der Alte will mir die Erlaubnis nicht geben. Das kann er mir doch hier vor aller Augen sagen. Da umarmte er mich und meinte, ich setz mich mal aufs Bett. Ich will bei dir sein, sagte er. Und dann kriegst du auch deine Genehmigung. Im März 1950, da ist sie gerade einmal 28 Jahre alt, eröffnet Manuela González ihr erstes Freudenhaus. Aber es ist ihre nächste Adresse, das Cabaret La Barca de Oro im Stadtzentrum, das mit seinen frivolen Darbietungen in ganz León von sich reden macht. Vom Vorbesitzer, einem stadtbekannten Homosexuellen, hat Manuela nicht nur das Lokal übernommen, sondern auch den Spitznamen des Wirts geerbt, La Pocchiantis. Und die sorgt bald selbst für Furore, lüpft im Bordell das Kleid, wenn sie zu viel Bier intus hat, zerbricht einem Lokalpolitiker eine Gitarre auf dem Kopf. Und als man sie verhaftet, weil sie einem untreuen Liebhaber die Autoreifen zerschießt, wettert die Zeitung, La Pocchiantis verursacht Tumult auf offener Straße. Es sind meist unbedarfte Halbwüchsige aus der Provinz, die im La Barca de Oro anschaffen, angeworben mit dem Versprechen auf eine Anstellung als Hausmädchen. Die meisten besorgt eine Frau, die auch Manuelas Schwester Delfina seit Jahren mit menschlicher Ware beliefert, Maria Lacucha, eine geheimnisumwitterte Alte, die ihr Gesicht stets hinter einem Tuch verbirgt. Denn die Menschenhändlerin ist schwer entstellt. Ein Andenken an den Tag, als der Gouverneur sie in einer Stierkampfarena einem Bullen auslieferte. Das war die Strafe dafür, dass Lacucha, einst selbst Zuhälterin, die Neugeborenen ihrer Huren umgebracht hatte. Eine Frau, die sich als Berta vorstellte, täuschte sie, indem sie ihr eine Anstellung als Hausmädchen versprach und mit ihr im Bus die ganze Nacht nach León fuhr. Welche weiteren Orte sie passierten, kann sie nicht angeben, damit ihr Gesicht mit einer Decke bedeckte und sie anwies, sich auf den Boden des Autos zu legen. Manuela González wacht streng über ihre Dirnen. In den Zimmerwänden hat sie kleine Fenster anbringen lassen, durch die eine Aufpasserin die Mädchen bespitzelt. Der Kunde soll befriedigt werden, der Akt aber nicht länger dauern als ein Lied aus der Jukebox. Jeder Freier muss auf Geschlechtskrankheiten untersucht werden. Es ging darum, mit vollen Händen Geld zu schöpfen, abfertigen und raus. Wenn die Aufpasserin merkte, dass wir die Freier nicht untersuchten, denunzierte sie uns. Und zur Strafe musste man sich stundenlang hinknien. Auch bei Delfina klingelt die Kasse. In ihrer zweiten Filiale leitet sie persönlich die Geschicke. Nach San Francisco de Rincon reist sie nur noch einmal im Monat, um von den Henkerinnen die Einnahmen aus dem Guadalajara de Noche zu kassieren. Von den Behörden ist kein Ärger zu befürchten. Die Politiker schmiert sie, mit dem örtlichen Polizeiinspektor versteht sie sich bestens und der Staatsanwalt ist bei ihr Stammkunde. Als eine Anzeige gegen Delfina eingeht, schickt er ein Telegramm an die Zuhälterin. Eilt, kommen Sie, es besteht schwerwiegende Klage gegen Sie. Der Beamte sticht auch durch, wenn ein Mädchen von ihrer Verwandtschaft gesucht wird. und lässt sich ein Angehöriger vor dem Guadalajara de Noche blicken, dann schickt der Bürgermeister von San Francisco del Rincón die Polizei vorbei und lässt dem Störenfried mit Gefängnis drohen. Sie sagte oft, dass sie Einfluss habe und dass sich mit Geld alles regeln ließe. Außerdem ist da der kräftige Mann mit den tätowierten Armen zuständig für die Sicherheit. Ehemaliger Oberleutnant der Kavallerie, mehrere Jahre im Knast, auch wegen Mordes. Seine Vorliebe für schwarze Umhänge hat ihm den Spitznamen Schwarzer Adler eingebracht. Die Huren fürchten ihn und die Freier auch. Er trägt dicke Uhren und elegante Anzüge. Auf Schritt und Tritt folgt ihm der süßliche Geruch seiner Marihuana-Zigaretten. Er schießt auf Gäste, wenn es sein muss, und manches Mädchen, mit dem er verschwindet, taucht nie wieder auf. Der Schwarze Adler ist Chef der Türsteher in Delfinas Bordellen, allesamt Soldaten und Bundespolizisten, die sich nebenbei Geld verdienen. Manchmal gehen sie auf die Jagd, entführen Mädchen aus den Dörfern der Umgebung, je jünger, desto besser. Delfina entlohnt sie fürstlich für ihre Beute. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Schwarze Adler und Delfina ein Verhältnis haben. Es weiß auch jeder, dass das Paar bewaffnet ist. Die Mädchen hatten Respekt vor ihm. Wenn er sie von Bordell zu Bordell beförderte, tat er das mit dem Gewehr auf der Schulter und packte sie am Arm. Delfina hat eine Smith & Wesson Kaliber 38 und eine Thompson M1 Maschinenpistole im Kleiderschrank. Ein Schuldner hat schon eine Kugel abgekriegt, eines ihrer Mädchen auch. Einmal entwaffnete sie einen Polizisten. Den Mündeln muss klar sein, dass es kaum Hoffnung gibt, jemals zu entkommen. Bereits bei ihrer Ankunft haben sie neue Namen erhalten. Und wenn sie nicht gerade den Freiern zu Diensten stehen, sind sie eingesperrt. Zweimal am Tag gibt es Mais-Tortillas mit dünner Bohnensuppe. Mais und Bohnen, Bohnen und Mais, Tag ein, Tag aus, der gleiche Fraß. Delfina und die Henkerinnen lassen sie keine Sekunde aus den Augen. Im Guadalajara de Noche sind überall Mikrofone verteilt. Nachts wird jeder Gang zur Toilette auf einem Zettel vermerkt. Wer mehr als einmal austritt, wird am nächsten Tag bestraft. Wem der Tortilla-Teig nicht gelingt, wird bestraft. Wer eine Schallplatte auflegt, die hängt, wird bestraft. Wer sich den Freiern verweigert, wird sowieso bestraft. Und wenn Delfina und die Henkerinnen keinen Grund zum Bestrafen finden, dann schinden sie die Mädchen aus reiner Lust am Quälen. Ihre Methoden? Mit dem Topf verprügeln, mit dem Bügeleisen verbrennen, mit dem Schuh den Mund blutig schlagen, in den Fuß schießen. Ihre bevorzugte Foltertechnik aber ist das Knien. Stundenlang muss das Opfer auf Sand kauern, in jeder Hand einen nassen Backstein und einen dritten auf dem Kopf. Man schlug sie mit Schuhen und bestrafte sie, indem sie Ziegel in den Händen halten musste, und wenn diese herunterfielen, verprügelte man sie mit einem Knüppel. Dann wird die Jukebox aufgedreht oder jemand schlägt Holzlatten gegeneinander, um ihre Schmerzensschreie zu übertönen. Schwangerschaften sind unerwünscht. Passiert doch mal ein Malheur, heißt es, hungern und Schläge einstecken. Die toten Föten werden in Keksschachteln entsorgt. Wenn die Zeugin Kinder zur Welt brachte, wurden ihr diese auf Anordnung Delfinas weggenommen. Wegen der fehlenden Nahrung nimmt die Zeugin an, dass ihre Kinder starben, ohne dass ihr bekannt ist, wo diese vergraben liegen. Am Tag nach der Geburt wurde sie auf Anordnung der Schwestern González von den Henkerinnen auf die Beine gestellt und mit einem Knüppel aufs Gesäß geschlagen, damit sie, wie man ihr sagte, keine weiteren Kinder bekomme. Die Schläge kosteten sie wegen einer Blutung fast das Leben. Irgendwann ist selbst der zäheste Geist gebrochen, der robusteste Körper zerschlissen. Irgendwann sind sie alle zu alt, zu krank oder zu gezeichnet, um ihren Körper weiter zu verkaufen. Irgendwann werden sie alle unbrauchbar. Ich fürchte mich vor dem Altern. Denn das war das Ende der Prostituierten. Ich wollte nicht unbrauchbar werden. Unbrauchbar? Das bedeutet das Todesurteil. Wer kein Geld mehr einbringt, wird abgesondert und ausgehungert. Den Rest erledigt der Knüppel. Sie sagte ihnen, dass man bereits ein Zimmer für sie reserviert habe, denn man werde sie töten, weil sie unbrauchbar seien. Man nannte ihnen sogar die Reihenfolge, in der sie sterben würden. Sie seien schließlich nur noch Haut und Knochen. Und ihre Leichen? Unter Brücken abgelegt, den Schweinen zum Fraß vorgeworfen, im Hof verscharrt, im Hof verbrannt. Entführt, benutzt, entsorgt. So sterben mindestens 25 Menschen. Im Jahr 1962 haben sie es weit gebracht, die Töchter des Nachtwächters. 24 Jahre sind seit der Eröffnung ihres ersten Lokals vergangen. Was mit einer heruntergekommenen Trinkhölle begann, hat sich zu einem florierenden Bordellring ausgeweitet, der sich bester Beziehungen zu Behörden und in die Regierung erfreut. Scheinbar unantastbar haben sie mit ihrem Geschäft aus Entführung, Prostitution und Menschenhandel ein Vermögen angehäuft. Allerdings hält das Jahr für Manuela, die Besitzerin des Edelbordells Barca de Oro, schlechte Nachrichten bereit. Ein neuer Gouverneur übernimmt die Regierungsgeschäfte und viele ihrer einflussreichen Freunde verlieren ihre Posten, was besonders ungünstig ist, denn die neue Administration hat die Prostitution unter Strafe gestellt. Nach 12 ertragreichen Jahren muss das beste Freudenhaus Leons seine Pforten schließen. Mit ihren Mündeln kommt sie vorerst bei Delfina unter, deren Filiale auf der anderen Seite der Provinzgrenze vom Prostitutionsverbot verschont bleibt. Dort feiert man gerade das jährliche Volksfest, als die Frauen aus Leon eintreffen. Ein riesiges Spektakel mit Pferdeschau und Tanzrevue. Selbst aus dem fernen Mexiko-Stadt sind Künstler angereist. Dann geschieht die Sache mit der Kaulquappe. Ramon Torres, genannt die Kaulquappe, Autoschmuggler mit Posten bei der Bundesverkehrspolizei, hat ihm der Staatsanwalt besorgt. Denn die Kaulquappe ist Delfinas Sohn. Die Kaulquappe zecht in einer Eckkneipe, keine 20 Schritte vom Puff der Mutter entfernt, als Polizisten hereinspazieren. Haben wohl das dicke Bündel Geldscheine erspäht, mit dem der Mann herumwedelt. Jetzt soll er eine Runde Tequila ausgeben. Eine, okay. Aber dann wollen sie noch eine. Das ist der Kaulquappe dann doch zu dreist. Er wird laut. Dann stürzt die Kaulquappe aus der Bar, fällt auf den Bürgersteig, eine Kugel im Rücken. Tot. Delfina fackelt nicht lange, als sie vom Tod ihres Sohnes hört, holt die Maschinenpistole aus dem Schrank, stürzt über die Straße und schießt in der Bar alles kurz und klein. Die Polizisten sind da zwar längst über alle Berge, aber am nächsten Morgen klebt ein Siegel an der Tür ihres Bordells, stillgelegt. 2 Tage später wird der Strom abgestellt. Diesmal ist Delfina zu weit gegangen. Sie setzt sich nach Guadalajara ab. Manuela taucht vorerst in León unter. 2 Bordelle der Schwestern sind nun geschlossen, bleibt nur noch Delfinas Guadalajara de Noche. In das lassen sie ihre Mündel bringen. Nur anschaffen dürfen die Frauen dort nicht mehr, denn auch hier gilt das Prostitutionsverbot des neuen Gouverneurs. Frühjahr 1963. Im Obergeschoss des Guadalajara de Noche kauern sie nun alle beisammen, die Frauen von hier, die aus Delfinas stillgelegter Filiale und die aus Manuelas Barca de Oro. Eingeschlossen. Ohne Kleider, keine soll fliehen. Nackt schlafen sie auf dem kalten Boden. Der Gestank ihrer Exkremente erfüllt den Raum. Die Henkerinnen prügeln sie jeden Tag. Delfina kann sich hier erstmal nicht mehr blicken lassen, noch immer ist man wegen der Schießerei hinter ihr her. Ab und zu lässt sie Säcke mit Mais und Bohnen bringen. Langsam gehen die Ersparnisse aus. Die Mädchen werden mit jedem Tag dünner. Delfina spielt mit dem Gedanken, zumindest die Jüngeren an ein Bordell an der Grenze zu Texas zu verkaufen. Und die anderen? Unbrauchbar. Monate vergehen. Es wird Herbst. Eine hört nicht auf zu lamentieren. Seit einer verpfuschten Abtreibung ist sie halbseitig gelähmt. Irgendwann wird es den Henkerinnen zu bunt. An den Haaren zerren sie das Mädchen die Treppe hinunter, übergießen ihren Körper mit Benzin und zünden es an. Autopsiebericht Glaciella Infante. Größe 1,45 Meter. Augenscheinliches Alter 16 Jahre. Weiblicher Kadaver in verwestem und deutlich unterernährtem Zustand mit Brandblasen, die auf Verbrennungen zweiten und dritten Grades zurückzuführen sind. Der Winter kommt. Nachts nähern sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt. Wieder stirbt ein Mündel. Vor Hunger? Wegen der Schläge? Schwer zu sagen. Dann gelingt fünf Frauen die Flucht. Jetzt schaut Delfina selbst nach dem Rechten. Der schwarze Adler ist auch dabei. Durch die Wand hören die Mädchen jedes Wort. Wie findest du das? Die Stimme von Delfina. Fünf Frauen hat sie entkommen lassen. In was für einen Schlamassel sie mich damit bringt. Die Lösung liegt doch auf der Hand, Delfina. Jetzt spricht der schwarze Adler. Ich an deiner Stelle hätte sie längst um die Ecke gebracht. Überhaupt, was wolle sie mit all den Weibern, fragt der schwarze Adler. Das seien doch die Ersten, die gegen sie aussagen würden. Man solle sie sich nur anschauen, Vogelscheuchen und Handschuhgesichter. Ginge es nach ihm, würde er sich dieser Äffinnen einer nach der anderen entledigen. Ja, sagt der Finder, sie müsse nur noch das Haus verkaufen. Man muss diese verdammten Weiber woanders hinbringen, sagt dann der schwarze Adler. Hier hören sie doch alles. Wie recht er damit hat. Alles hören die Frauen und sie merken sich jedes Wort. Eines Tages, vielleicht gar nicht mehr so fern, soll alle Welt erfahren, was man ihnen angetan hat. Am 5. Januar 1964, einem Sonntag, ist der schwarze Adler wieder im Guadalajara de Noche. Ein Gutachter soll das Gebäude inspizieren, bevor es den Besitzer wechselt. Da würde der Anblick der Ausgemergelten nur stören. Besser, man bringt sie auf die Ranch, zum Totengräber. Drei Fahrten wird er brauchen, schimpfend, dass sie alle so viel wiegen. Die Kräftigeren kommen auf den Fahrzeugboden, eine Decke über dem Kopf, die Dünnen steckt er in den Kofferraum. Das Rathaus umfährt er weiträumig, dann steuert er das Fahrzeug auf Schleichwegen zum Ortsrand, eine Hand am Lenker, in der anderen eine Pistole. Eine halbe Stunde ist es bis zur Ranch San Angel. 15 Hektar Ödland, umgeben von Büschen. Das Grundstück am Rand der Landstraße haben die Geschwister González vor ein paar Jahren erworben. Irgendwann, so der Plan, soll dort eine Tankstelle stehen. Aber jetzt gammelt hier nur ein zerfallener Lieferwagen neben einem leeren, von Rissen durchzogenen Schwimmbecken. Davor ein unverputzter Rohbau, der sich in die weite, karge Ebene duckt. Feuchtigkeit kriecht durch die Wände. In den Zimmern stehen klapprige Bettgestelle ohne Matratzen, daneben ist Stroh ausgelegt. 21 Frauen sind sie. Noch, denn jetzt sind sie im Reich des Totengräbers. Wie ein Aasgeier wacht er über die Ranch. Schlägt der Hund an, holt er den 7mm-Karabiner aus dem Kleiderschrank und jagt jeden ungebetenen Gast zum Teufel. Nachts schläft er mit der Pistole unter dem Kissen, und wenn sie ihm etwas zum Vergraben bringen, holt er seine Schaufel und vergräbt es. Er war seiner Herrin schon immer ein treuer Diener. Einmal kamen zwei Frauenleichen, der Totengräber hat sie vergraben. Ein andermal war es ein Kind, in Kleidung eingewickelt, der Totengräber hat es vergraben. Und die Keksschachteln mit den abgetriebenen Föten, die vergrub er auch. Eines stellt der Totengräber gleich zu Beginn klar. Sollte irgendeine versuchen zu fliehen, schießt er ihr eine Pfote weg. Mal sehen, höhnt er dann, wie weit sie damit kommen. Delfina, ebenfalls eingetroffen, steckt ihre Mäntel in schwarze Kleider. Trauerflor, nicht wegen der kürzlich Verstorbenen, natürlich nicht, wegen der Kaulquappe. Jeden Tag lässt sie Rosenkränze für den dahingeschiedenen Sohn beten. Einige Mädchen dürfen in der Küche Mais mahlen, die restlichen hat sie weggeschlossen. Ihre ausgezehrten Körper ekeln sie an. Freitag. Da ist ein Mädchen, das Delfina zum Verkehr mit einem Dackel gezwungen hat. Jetzt hat es Durchfall, Ausfluss, ist sterbenskrank. Die eigene Schwester soll sie erschlagen, befiehlt Delfina. Halb totgeprügelt binden sie das Mädchen an einen Pfeiler, nackt. Am nächsten Tag hat der Totengräber wieder zu tun. Samstag. Da ist ein Mädchen, das ganz aufgedunsen ist von der schlechten Kost. Jetzt kann es sich kaum noch bewegen. Man bringt es ins Obergeschoss, dorthin, wo der Totengräber schläft. Am nächsten Morgen schmeißt er ihren Kadaver vom Dach. Sonntag. Eine dritte Frau stirbt. Autopsiebericht Maria Flores. Wahrscheinlicher Todeseintritt vor 6 Tagen. Größe 1,50 Meter. Alter ungefähr 30 Jahre. Stark unterernährt und ausgeprägte Blutarmut. Lungenschwund in beiden Lungenflügeln. Tod ist auf fortgeschrittene Unterernährung zurückzuführen. Montag. Nun trifft auch Manuela ein. Die Pocchiantis, die jüngste der Schwestern, die klügste. Sie soll beim Kaufvertrag helfen. Es gibt einen Interessenten für das Guadalajara de Noche. Delfina ist schon vorgefahren. Es ist zum Greifen nah. Das Guadalajara de Noche so gut wie verkauft. Die präsentableren Mädchen will ein anderes Modell übernehmen. Um die Unbrauchbaren wird sich der Totengräber kümmern. So hätte es kommen können. Die Schwestern hätten auf der Ranch in San Angel ihre Tankstelle errichtet. Die Genehmigung hatten sie schon in der Tasche. Sie hätten noch einmal gutes Geld verdienen können und die Öffentlichkeit hätte nie von ihren Verbrechen erfahren. Kurzum, sie wären nie zum Mythos geworden. Und wie bei allen Mythen gibt es auch von diesem mehrere Versionen. Manche werden erzählen, dass ein geflohenes Mündel den Untergang der Schwestern einleitete. Sichtlich gezeichnet von Hunger und Misshandlungen soll das Mädchen auf einem Polizeirevier in Leon Anzeige erstattet haben. Dagegen wird ein hochrangiger Polizeibeamter berichten, er sei es gewesen, der nach einem anonymen Tipp von der Korruption seiner Untergebenen erfahren und eine Untersuchung in die Wege geleitet habe. Fakt ist, dass Manuela González gerade dabei ist, ein Bad zu nehmen, als Polizisten die Ranch in San Angel stürmen. Es werden 18 Frauen in desaströsem Zustand vorgefunden, in zerrissener Kleidung. Auf dem Boden zweier Zimmer liegt Stroh. Hier wurden sie eingesperrt, nachdem man sie geschlagen hatte, sodass ihre Wehklagen nicht den Schlaf ihrer Patroninnen störten. In der Küche wässrige Bohnensuppe mit wenigen gekochten Bohnen und keine weiteren Nahrungsmittel. So endet es. Verdammte Weiber, Ausgeburten des Bösen, tötet sie, erhängt sie, verbrennt sie mit frischem Holz. Vor dem Gerichtsgebäude von San Francisco del Rincón drängen sich die Schaulustigen. Journalisten aus aller Welt sind gekommen, jeder will einen Blick auf die sadistischen Schwestern erhaschen. Obst regnet auf die beiden Hauptangeklagten herab. Aufgebrachte Bürger zerren an ihren Kleidern, während Soldaten sie zu einem Streifenwagen führen. Die Mündel haben alles erzählt, was sie erlitten, gesehen und gehört haben. Die Zeitungen berichten von ihrem Martyrium, zeigen Bilder exhumierter Leichen, schreiben über Gerüchte von satanischen Riten. Mittlerweile wurden auch die anderen Schwestern auf den Spitznamen der Jüngsten getauft. Sie alle sind nun Las Pocchiantis. Luisa, die Tiefgläubige, geht den Ermittlern in Mexiko-Stadt in die Fänge. In ihrem Büstenhalter finden sich 2 Fischaugen, ein Hausmittel gegen Brustkrebs. Eine Hexe, schimpft die Presse. Luisa sei eine Ausrichterin schwarzer Messen und ungeheurer Orgien. In San Francisco de Rincon kommt es zu einem Mammutprozess mit Dutzenden Zeugen und insgesamt über 20 Angeklagten. Am 15. Oktober 1964 verurteilt der Richter Manuela und Delfina González zu 40 Jahren Gefängnis wegen mehrfachen Mordes, Entführung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Zuhälterei, Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung, Verführung Minderjähriger und heimlicher Beisetzung. 20 der übrigen Angeklagten, unter ihnen der Schwarze Adler, der Totengräber, die zweitjüngste Schwester Luisa sowie die Henkerinnen werden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die einflussreichen Hintermänner, die das Treiben der Geschwister González erst ermöglichten, kommen ungeschoren davon. Dabei hatte das Gericht festgestellt, dass zu den verwerflichen und kriminellen Auswüchsen maßgeblich gewisse Behörden beigetragen haben. Manuela González, die Jüngste, vertraut ihre Geschichte nach Jahren einer Journalistin an, die diese Erzählung in Buchform veröffentlicht. Warum, fragt die Bocchiantis dort, hat mich keiner der Männer verteidigt, die bei mir die Nacht verbracht haben? Hatte nicht selbst der Polizeiinspektor, der ihre Festnahme leitete, oft bei ihr im Bordell übernachtet? Auch eines der Mündel kommt zu Wort. Es waren nicht die Bocchiantis, die uns gefangen hielten, erklärt die Frau. Es waren die Politiker, die sie dafür bezahlten.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.